wenn ich einfach mich als Marcel vorstelle und hi, ja, freut mich voll, dich kennenzulernen. Mhm. Ja, klar trinke ich ein Bier mit dir. Während des Gymnasiums dachte ich mir immer noch so, ich muss so deutsch wie möglich sein, um in München vor allem Teil des Ganzen sein zu können. Wenn ich mich so brav wie möglich benommen habe, ich war immer noch der Ausländer von den Deutschen.
Habibi, du kannst machen, was du willst. Du kannst reden, wie du willst. Du kannst einen Doktortitel in Doktor haben. Du wärst trotzdem der oder die Ausländerin, die es so weit geschafft hat.
Er mustert mich so und dann sagt er, du kannst ganz schön gut Deutsch. Wie lange bist denn du schon in Deutschland? Bei dir sagen die Leute, wenn du am Telefon bist, so, oh, schöner Name aus dem Iran, ja, oder? Bei allen anderen sagen die, oh, Allahu Akbar, was ist jetzt los? Und auch wenn du dich noch so deutsch in Anführungsstrichen gibst, du wirst nie deutsch sein.
DJ Sasso Remix.
Was geht ab? Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Was würde Baba sagen? Dem Nummer 1 Podcast in ganz Deutschland. Warum, sage ich euch gleich. Ich habe eine tolle Gästin wieder am Start. Tua El Fawal, die einzig wahre, die einzig echte Hijabi-Schauspielerin in Deutschland. Du warst schon bei unserer Folge zu 2 Folgen warst du da. Mhm. Dem Druck, das Kopftuch zu tragen und
Haram-Polizei.
Haram-Polizei. Also wenn ihr die Folgen noch nicht abgecheckt habt, dann schaut da unbedingt rein. Heute sprechen wir über jeden, der auch nur ein Fünkchen Ausländer in sich hat. Relevantes Thema, weil wir sind der Most Relatable Podcast in ganz Deutschland. Nämlich Pygmy-Ausländer, Pygmy-Kanaken. Wer das Wort Pygmy-Ausländer jetzt, wo das jetzt noch nicht irgendwie Glocken geläutet hat, der kennt das so aus dem Dating oder so von dem anderen Geschlecht oft. So
dein anderes Lieblingsthema?
Mein anderes Lieblingsthema, wo ich auch sehr gerne rede. Pygmy, also Dating. Leute, die einfach der anderen Gruppe unbedingt gefallen wollen. So dieses Pygmy, Pygmy. Kennt ihr noch auf dem Schulplatz? Wenn man so.
Dieses bitte nimm mich, ich.
Diese Schulmannschaft gemacht haben, yeah, so, yeah. Bitte mich, ich will nicht der Letzte sein, der ausgewählt wird.
Verstehst du?
Das ist so das Konzept zwischen Pygmy. Und den Anlass für das Ganze hat ein TikTok-Video gegeben. Ein TikTok-Video von einer Creatorin, die heißt Politische Meltem. Und das spielen wir euch gleich ein, aber zuerst, ihr wisst, ganz wichtig, Daumen hoch geben, wenn ihr auf YouTube seid, gerne was kommentieren, reicht auch eine 1 oder eine 2 oder euer, keine Ahnung, Sternzeichen oder sowas, eure Lieblingssure aus dem Koran, geht auch, wenn ihr auf Spotify seid, 5 Sterne da lassen, unbedingt abonnieren, ja, also einfach Support zeigen. Mhm. Und jetzt gucken wir einmal kurz in das TikTok-Video rein, um euch ein bisschen warm zu machen mit dem Thema.
In der Vergangenheit habe ich Dinge gehört wie Pygmy-Ausländer oder Möchtegern-Deutsche, weil ich einen Migrationshintergrund habe und Migranten kritisiere, die sich nicht integrieren und schlecht benehmen. Menschen inklusive mir fühlen sich in der Präsenz solcher Leute unwohl und haben Angst. Auch bin ich der Meinung, dass diese Menschen ein schlechtes Licht auf alle Migranten werfen. Der Talon-Begriff hat ursprünglich diese Art von Migranten beschrieben, auch wenn sich jetzt über die Bedeutung des Begriffes gestritten wird. Erzogen von der Straße, kein Respekt vor Autoritätspersonen, geschweige denn Frauen und einfach ein schlechtes Benehmen. Der Begriff ist jetzt in der Kritik, weil er pauschalisieren und Rassismus verstärken soll. Gleichzeitig wird er auch falsch verwendet. Beispielsweise, indem alle Migranten als Talahons bezeichnet werden. Als ich ein Video gepostet habe, in dem ich meinte, dass ich den Begriff gut finde, dass ich Migranten nun von Migranten, die sich so benehmen wie Talahons, abgrenzen können, habe ich eine ziemlich große Hasswelle erhalten. Ich habe sehr viele rassistische Kommentare erhalten von Leuten, die mich ja beleidigen wollten, weil ich rassistische Narrative verstärken würde. Kurze Info, ich bin übrigens in Deutschland geboren und aufgewachsen. Überhaupt wird damit irgendwie im impliziert, dass alle Migranten Talahons seien. Und wenn man Talahons kritisiert, kritisiert man alle Migranten und hält einfach nicht zu seinen Leuten. Jedenfalls finde ich es vollkommen normal, wenn Migranten andere Migranten kritisieren und ich finde das auch gut. Wir haben das in so gut wie allen Gruppen. Männer, die frauenfeindliche Männer oder Männer, die sexuell belästigen, kritisieren, sich von ihnen abgrenzen. Deutsche, die rassistische Deutsche oder Rechtsextreme kritisieren und sich von ihnen abgrenzen. Wir sehen das bei Muslimen, die sich nach islamistischen Attentaten von Islamisten abgrenzen. Leider denken Menschen sehr häufig in Schubladen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass es bei euch so ist. Es ist auch bei mir so. Und wenn Personen einer Gruppe negativ auffallen, beziehen wir das oft auf die gesamte Gruppe. Ob das jetzt Männer sind, Deutsche, Türken, Syrer, was auch immer. Das ist nichts Gutes und das sollte man kritisieren, aber man wird so schnell nichts daran ändern können. Ich wüsste nicht, warum das bei Migranten plötzlich problematisch sein sollte. Denn bei allen anderen Gruppen ist es normal und bei Migranten ist es dann ein Pygmy-Verhalten. Ich finde das vollkommen normal, solange man nicht anfängt, alle Ausländer in eine Schublade zu stecken oder in den Dreck zu ziehen. Aber sagt mir gerne eure Meinung dazu.
Ja, also sie redet ja in dem TikTok-Video über einerseits den Begriff Talahon, der in unserer Sprache, Arabisch einfach nur so
komm her
bedeutet. Allgemein beschreibt das oft, also in dem Trend beschreibt es junge Migranten, junge Männer, die auf eine gewisse Weise, sich kleiden und so ein bisschen benehmen. Der Begriff wird mittlerweile komplett auseinandergenommen von Nazis, ja. So viel dazu, deswegen... Mein Senf dazu benutzt den Begriff einfach nicht. Und sie redet aber in ihrem TikTok-Video darüber, dass sie das doch eigentlich gut findet, dass es den Begriff gab. Und
weil sie sich somit als eine Person, die zu dieser Menschen, äußerlich zu dieser Menschengruppe gehört, sich davon mäßig abgrenzen kann.
Genau. Und das hat für mich so die Frage aufgemacht, diese Diskussion von gute Ausländer, schlechte Ausländer, warum führen Leute aus unserer Bubble diese Diskussion überhaupt und warum wollen die unbedingt die guten Ausländer sein? Was erhoffen die sich davon und was macht es aber eigentlich mit denen, die diese Performance dann nicht mitmachen wollen oder nicht mitmachen können? Das sind so die Fragen, die wir diese Folge beantworten sollen. Deswegen eigentlich die allererste Frage, Toa, bist du jetzt die gute oder bist du die schlechte Ausländerin?
Kommt drauf an, in welcher Bubble du bist.
Okay, erzähl mal von dir. Wenn die Leute dich jetzt die ersten Folgen noch nicht gehört haben, du bist ja nicht in Deutschland geboren. Das heißt,
Nein.
Du bist auf dem Papier.
Verstehst du? Ich bin Ägypterin.
Ägypterin.
So, also auf den Papieren jetzt nicht so. Ich habe die deutsche Staatsangehörigkeit. Kennst du diese Leute, die so, also ich bin in Deutschland geboren und aufgewachsen. Brauchst jetzt einen Applaus dafür? Ich verstehe jetzt nicht. Also deswegen.
Du meinst diese Leute mit politischen Meldungen? Keine Shots.
Nein, wir schießen hier nicht, okay? Aber es ist halt wirklich sehr spannend, ganz oft zu sehen, wie man das extra anmerken muss. Ich finde es immer ganz witzig, wenn Leute etwas extra anmerken müssen, dann weißt du ganz genau so, deine Intention ist nicht koscher. So, mhm. Ist nicht cool. Aber auf jeden Fall, ja. Ich bin ich würde quasi in diese gute Ausländersparte für die meisten nicht reinpassen, weil ich ja nicht gebürtig deutsch bin. Aber dafür, dass ich erst seit 16 Jahren in Deutschland bin, kann ich sehr gut Deutsch sprechen. Wie, als würde ich hier geboren sein. Das ist ja immer dieses Kompliment, was man bekommt. Ein Gänsefüßchen-Kompliment. Und dadurch, dass ich mich quasi meine Schule gemacht habe, auf dem Gymnasium war und meinen Teil zur Gesellschaft beitrage, meine Steuern zahle, arbeiten gehe, nicht irgendwie von Hartz IV lebe, bla bla bla, ist man so quasi, ja, aber du bist ja eine von den Guten, du bist ja eine gute Ausländerin, weil du integrierst dich, auch wenn ich dieses Wort sehr problematisch finde, aber so. Und dann ist man quasi eine von den Guten, aber die Sache ist halt die, was ich mich frage, ist so, wie du gesagt hast, was in den Kreis mal so, aber dann kommst du in andere Kreise, die halt so richtig so diese Pick-me-Kanacken-Kreise sind, die richtig Hate schieben, gefühlt eigentlich nur ihre eigene Unsicherheit und ihren eigenen Konflikt mit ihrer eigenen Identität damit kompensieren wollen und voll Hate auf dich halt schieben, weil du diese Identität auslebst oder beziehungsweise freier und mit weniger Angst auslebst als sie. Weil ich habe nicht die, oder ich habe mich irgendwann von der Angst oder von dem Wunsch getrennt dazugehören zu wollen.
Fun Fact, ich glaube, wenn diese Folge rauskommt, ist meine Doku auch schon draußen. Ich mache jetzt blind einfach, ich mache Schleichwerbung einfach für meine eigenen Sachen.
Ey, die ist gut.
Wir haben eine Doku zusammen gedreht über die Zukunft von jungen Muslimen in Deutschland. Mhm. Ich habe dafür 3 junge Muslime in Deutschland ein paar Tage begleitet. Toa war eine dieser Protagonistinnen und da ist ja auch sehr viel Biografie mit drin, sozusagen dein Aufwachsen hier. Und die Frage ist ja eigentlich, an welchem Punkt hast du, weil in der Doku erzählst du ja zum Beispiel auch darüber, dass du am Anfang schon das Gefühl hattest, du willst eigentlich dazugehören.
Mhm.
Deswegen ist eigentlich für mich die Frage, an welchem Punkt hast du aufgehört, dazugehören zu wollen oder diesen Drang gespürt?
Ich glaube, es gab keinen genauen Knackpunkt, wo ich das richtig bestimmen kann. Es war, glaube ich, eher ein Prozess und es hat sich irgendwann dahin entwickelt, als ich mich dann wirklich intensiv mit meiner eigenen Identität befasst habe und ehrlich damit umgegangen bin, wer ich bin, woher ich komme und einfach auch das akzeptiert habe und auch einfach stolz darauf war, ohne jetzt irgendwie nationalistisch zu klingen, aber einfach wusste, wer ich bin, woher komme ich, wohin will ich gehen so. Und irgendwann habe ich dann den Punkt erreicht zu sagen, ganz ehrlich, ich kann zwar jetzt, also damals, als ich noch kein Deutsch sprechen konnte, aber auch im jungen Alter kam das auch, ja. Als ich Deutsch lernen musste, war ich so, habe mich voll so gefühlt, als würde ich voll hinterherbleiben, als würde ich dümmer sein als die anderen Kinder, wo ich in Ägypten immer Jahrgangsbeste war und bla bla bla. Ich hatte halt für viel Ehrgeiz und irgendwann kam so ein Klick bei mir, wo ich mir gedacht habe, weißt du was, nein, du kannst sogar mehr Sprachen als die, du kannst Deutsch und Arabisch, so, das ist eine Sache, die meisten von denen gar nicht, also die meisten von den deutschen Weißen gar nicht bekommen werden, so, dass man halt diese Punkte seiner Andersartigkeit oder seiner scheinbaren Andersartigkeit als ein Blessing sieht und nicht als etwas, was sich eher zurückschmeißt, auch wenn das System, in dem wir leben, dir immer wieder das Gefühl gibt, dass deine Andersartigkeit dir weniger Chancen ermöglichen wird und du damit einfach immer im Nachteil bist.
Lag das auch daran, dass du irgendwann realisiert hast, es spielt eigentlich gar nicht so eine große Rolle, wie du dich benimmst, wie du Deutsch sprichst, wie gut du in der Schule bist, wie gut du studierst, wie gut du arbeitest, wie brav du bist, wie viele 100%. Strafanzeigen du hast. Am Ende 100%. Bleibt das Gefühl das Gleiche. Weil so war das bei mir. Guck mal, Meine Mutter ist ja deutsch. Ich sehe auch so aus, wie ich aussehe.
Du heißt Marcel.
Ich heiße Marcel mit Vornamen, danach wird's Krise. Aber das heißt, ich bin schon so nah wie möglich am Deutschsein dran, wie man wahrscheinlich
so
dran sein kann.
Passed, so.
Ich kann so sehr white passing sein, wenn ich einfach mich als Marcel vorstelle und hi, ja, freut mich voll, dich kennenzulernen. Hm. Ja, klar trinke ich ein Bier mit dir. Hm. So, ich kann auch, wenn ich das möchte, wollen würde, und das habe ich auch lange so gemacht, könnte ich, um mich anzupassen, auch diese Rolle spielen. Ja. Und ich habe aber auch irgendwann realisiert, erstens, diese Rolle bin nicht ich, weil, ja, ich bin auch deutsch, aber ich bin auch Palästinenser.
Genau.
Das heißt, es ist nicht entweder oder, sondern du kannst beides sein. Ich glaube, das realisieren viele Leute auch nicht. Du musst nicht, ich mag
du musst
auch
dich
Beispiel,
entscheiden.
Im Arabischen gibt es eine Begrifflichkeit, die sagen dann Nuss, Hälfte, Hälfte.
Mhm.
Und ich dachte mir immer so, ich bin aber dann, wenn ich ja sage, ich bin halb deutsch oder halb Palästinenser, nimmt mir das ja auch von dem die Hälfte. Also ich kann dann nicht 100% Deutschland, auch nicht 100% Palästinenser.
Ja.
Aber ich finde es eigentlich sinnvoller zu sagen, ich bin 100-100.
Ja.
Weil so wie du gerade gesagt hast, ich bin besser.
Ich
meine das jetzt gar nicht so auf
du
so.
Du hast Plusdingens.
Genau.
Also so. Ohne no front an die Whiteys, aber we have spice.
So, und du hast ja, aber du hast eine extra Kultur, du hast eine extra Sprache, du hast eine extra Familie im Ausland,
verstehst
du hast extra Pässe, wenn manche das haben.
Ja.
Das heißt, es ist so, du hast ja legit, du hast mehr.
Mehr.
So, also warum soll ich sagen, ich bin Nuss, wenn ich nicht ja auch sagen kann, ich bin 100-100. Während des Gymnasiums dachte ich mir immer noch so, ich muss so deutsch wie möglich sein, um in München vor allem so Teil des Ganzen sein zu können. Und im Nachhinein habe ich dann gemerkt, okay, nee, ich muss gar nicht, weil am Ende des Tages, selbst wenn ich mich so brav wie möglich benommen habe, ich war immer noch der Ausländer von den Deutschen.
Weil du immer noch im Vergleich zu den Deutschen der Ausländer bist.
Genau.
Und allein das einzusehen und zu sehen, Habibi, du kannst machen, was du willst. Du kannst reden, wie du willst. Du kannst einen Doktortitel in Doktor haben. Mhm. Du kannst Landesbeste sein. Du kannst einen Nobelpreis gewinnen, whatever. Du wärst trotzdem der oder die Ausländerin, die es so weit geschafft hat.
Genau. Und ich hatte einen Schlüsselmoment. Du hast jetzt keinen. Ich hatte einen Schlüsselmoment, wo ich mir dachte, ach, okay.
Mhm.
Mein damaliger bester Freund, den ich seit bestimmt 20 Jahren kannte,
okay.
Ich kannte seine Familie alle, meinte einmal so, ey, meinst du, wir können meiner Oma beim Umzug helfen? Ich sag, kein Problem.
Natürlich,
so,
bei uns ist so klar.
Ja, nee, das ist doch kein Thema. Dann gehen wir zu seinen Großeltern, wir helfen denen so beim Umzug, Sachen hoch, runtertragen, dann sitzen wir da. Und ich habe mich nur als Marcel vorgestellt, ne? Ich habe den jetzt nicht Marcel Nadim Aburakia gesagt, sondern ich war so Marcel. Auf einmal guckt mich der Opa so beim Tisch, er guckt mich so richtig streng an. Ich denke mir so, was will er von mir? Warum guckt er mich so an? Er mustert mich so und dann sagt er, du kannst ganz schön gut Deutsch. Wie lange bist denn du schon in Deutschland? Meint er mich gerade? Redet er mit mir? Ich verstehe die Frage nicht. Ich bin ja hier geboren, meine Mutter ist Deutsch. Ja, aber warum kannst du so gut Deutsch? Für ihn war das so Mindfuck. So, warum kann ich Deutsch? Und warum kann ich fließend Deutsch und ohne
Akzent? Grammatikalisch,
ja, richtig. Perfekt. Und ich kann auch nett. Ich kann so, hi, hallo. Telefonstimme so. Marcel hat mir auch hier am Apparat. Kann ich, ne? Und der war verwirrt. Und dann gucke ich so meinen Buddy an und ich sage so, willst du deinem Opa mal sagen, so chill mal ein bisschen? Und dann sagt der Kumpel, sagt so, ja, aber der ist doch Deutscher. Und dann sagt sein Opa, nein, ist er nicht, weil sein Vater ist kein Deutscher, das heißt, er ist kein Deutscher. Ich sage so, ja, aber meine Mutter ist doch Deutsch. Er sagt, ja, egal.
Aber wenn der Vater deutsch wäre, wäre das okay gewesen? Wärst du Deutscher? Oder nee. Liegt es einfach daran, dass deine beiden Eltern
nein,
keine
Deutscher
sind?
Also meine beiden Eltern sind nicht aus Deutschland. Und für den Opa war das dann so quasi Marker, du bist kein Deutscher. Anyways, auf jeden Fall habe ich durch dieses kleine, weil er das auch nochmal so deutlich ausgesprochen hat, dieser Opa, mir war es halt auch bums egal, habe ich gemerkt, okay, es spielt eigentlich am Ende vielleicht doch keine Rolle, ob ich mich jetzt super brav und Dings und am Telefon und so brav benehme oder so performancemäßig irgendwie nett deutsch oder sowas bin. Anscheinend ist mein Name und die Herkunft meines Vaters genug, um für genug Leute offensichtlich nicht Teil der Deutschen zu sein. Das ist ja auch genau das, was diese politische Meltem in ihrem TikTok-Video quasi thematisiert. Ist so die Frage, okay, wer gehört dazu und wer gehört nicht dazu?
Was würde Baba sagen? Talahon-Quiz. Welche Kleidungsstücke sind typisch für Talahons? A. Enge Jeans, T-Shirt, Baseballkappe. B. Anzug, Krawatte, Lederschuhe. C. Breite Hosen, Sporttrikot, Gucci Cap.
A.
Drei.
Nee, warte.
Falsch.
Drei. Gucci Cap.
Falsch. Falsch. Du hast A gesagt.
Nein.
Bei Werbeminär kann man auch nicht zweimal auswählen. Du hast A gesagt.
Ich hab Gucci Cap.
Rausgefallen.
Ich hab Gucci Cap vergessen.
Du.
Bist du ein Asi?
Pech. Spiel gespielt verloren.
Pick me.
Spiel gespielt verloren.
Pick me.
Du hast A gesagt.
Pick me. Du bist privilegiert.
Ich bin privilegiert, weil ich nachgedacht habe. Wow.
Du bist privilegiert, weil du ein weißer Mann bist.
Also, C.
Richtige Antwort. Breite Hosen, Sporttrikot, Gucci Cap. Was trainieren Talahons auf
Schattenboxen.
Der Straße?
Schattenboxen.
Ich habe zuerst gesagt, Schattenboxen.
Ich dachte, wir sollen die Antworten abwarten.
Dachtest du? Wenn man es richtig weiß, kann man vorher.
Nein, aber ich habe doch auch am Anfang.
I make the rules.
Welche Stadt ist der Talahon-Spawnpunkt? A. Frankfurt, B. Berlin. C. Augsburg.
Boah. Frankfurt.
Ja, Frankfurt. Ich hätte eigentlich Köln gesagt. Nein. Weil Köln, doch, Kölner Hauptbahnhof geht's ab.
Frankfurt. Was ist es? Frankfurt?
Frankfurt.
Ja!
Doch, Augsburg hat so ein Teil auf dem
Schatten. Verstehst du, er ist so solo unterwegs.
Er macht so alleine Schattenwurst.
Welche Frisur tragen alle Talahons? A. Babalocken.
Seitenscheitel.
B. Glatze. C. Seitenscheitel. Richtige Antwort. Seitenscheitel.
Warte doch die Antworten
ab. Ich weiß die Antwort nicht mal.
Und? Aber dann warte sie doch ab.
Nein, ich bin wie kennst du in der Schule die Leute, die so geschnipst haben, damit sie die Antwort schnell bekommen, damit sie Punkte vom Lehrer haben?
Ja, privilegiert.
Ist privilegiert, einfach smart.
Von welcher Marke ist der Pulli von Talahons? A. Kenzo. B. Prada. C. Fendi.
Prada.
Ist von Kenzo.
Kenzo.
Scheiße.
Weil er
ein Talahon ist und ich finde, dieses Thema bekommt viel zu viel Raum.
Egal, du musst die sehen und checken.
Welche Kette tragen alle Talahons? A. Goldkette. B. Silberkette. C. Bronzekette.
Gold oder Silber? Silber, Silber.
Hey, die kriegt Tipps aus der Regie.
Das stimmt gar nicht. Silber?
Gold. Richtige Antwort, Silberkette.
Ja!
Echt, du musst die nicht mehr ertragen, kein Gold.
Wir sind immer noch 2-2.
Das ist dieses Gegner für 5-0. Jungs, 0-0, komm.
Was machst du, wenn ein Talahon dich anspricht? A. Wegrennen. B. Vape verstecken.
Hä?
Hand vor dein Gesicht halten.
Vape verstecken,
Hand vor Gesicht halten oder wegrennen? Schattenbox. Ich würde sagen, na, obwohl Talon stehen auch Todos auf Vapes. Deswegen ja. Nimm deine Vape weg, bevor gesagt. Die Dingens.
Pack dein Vape weg, bevor er die wegnimmt.
Verstehst du, bevor er die abzockt?
Ja, Vape.
Obwohl Hand vor Gesicht halten, weil die boxen gerne.
Okay, aber als ob Talahun, das sind so 14-jährige Jungs, als ob sie dir eine ballern würden. Die machen Schattenboxen.
Laut Meltem sind sie ein gefährliches... Nein, Vape wegnehmen.
Richtige Antwort, Hand vor dein Gesicht halten, weil Angst, dass du angespuckt wirst. Wie geht der Song weiter? Ich glaube, ich bin verknallt in einen Talahun.
In einen Talahun.
Man darf nicht, haram. Meltem, wir fangen mal chronologisch in ihrem Video an, weil sie ja auch Talahun als allererstes angesprochen hat und sagt, sie fand den Begriff eigentlich gut. Also quasi diese Umschreibung von den, in Anführungsstrichen, wenn ihr diesen Podcast gerade hört, auf YouTube, ihr seht, ich mache hier Gänsefüßchen, den sozusagen schlechten Ausländern. Mhm. Das heißt so, die Distanzierung von den Talahons, sozusagen ergo aka schlechten Ausländern, ist notwendig, um negative Stereotype über Migranten zu vermeiden und sich von toxischer Männlichkeit abzugrenzen.
Ich finde, allein die Thematisierung davon ist einfach problematisch. Nein, ich muss mich nicht von etwas distanzieren, wenn ich dazu gar nicht... in dieser Sparte. Allein, dass ich mich davon distanzieren muss, heißt ja, dass ich dem schon quasi Zuspruch gebe, dass man irgendwie dazu gehört. Weißt du, was ich meine?
Nee.
Okay, ganz oft ist es ja voll oft so, dass man sagt, ey, distanzier dich mal, jetzt gar kein Vergleich. Ich fühle mich von Talahun, von dieser Menschengruppe gar nicht represented, deswegen will ich mich gar nicht von distanzieren.
Aber sie repräsentieren sich ja auf eine Art und Weise. Sie sprechen Arabisch, sie sind aus unseren Ländern, keine Ahnung, Syrer, Palästinenser, Ägypter, Marokkaner, whatever. Wir sind ja in einer Schublade mit denen. Also auf eine gewisse Art und Weise, auch wenn du dich nicht von denen repräsentiert fühlst, sie repräsentieren uns trotzdem.
Ich finde dieses Distanzieren immer ganz schwierig.
Das ist die Frage. Soll man das machen? Ist das gut, um sozusagen diese Vorurteile auch nochmal wegzuschieben? Um Nein. zu sagen, hey, wir sind aber nicht alle so.
Ich finde allgemein, dass dieser Talahun-Trend der komplette Bullshit ist und der lässt eine komplette Gesellschaft verdummen und ich check gar nicht, was das für Konsequenzen in Gesellschaften, in der Gesellschaft mit auf sich bringt. Also wir bedienen einfach so ein hartes Klischee und wir schießen uns damit ins eigene Bein. So, ich verstehe, es gibt diese Menschen, also es gibt diese bestimmten Leute und wir kennen auch alle welche von diesen Leuten, lass die Ding machen und fertig, aber dadurch sind die jetzt nicht, außer wenn die jetzt sich scheiße benehmen auf der Straße, respektlos oder Menschen verachten oder menschenfeindlich, dann weist man darauf hin, aber ansonsten leave that alone und ich finde, das kriegt einfach viel zu viel Aufmerksamkeit, obwohl es so unnötig ist und so dumm ist und wirklich verdummen lässt.
Die Art und Weise, wie wir über den Begriff reden, so über Talahun oder generell dieses so schlechte Konzept von schlechten Ausländern in Deutschland, lässt so anmuten, als ob es so viele schlechte Ausländer in Deutschland gibt und so, als ob es 50-50 wäre.
Mhm.
Dabei sind das so ein paar vereinzelte Menschen am Bahnhof oder keine Ahnung. Es ist ja nicht so, als ob du überall schlechte Ausländer sehen würdest. Deswegen erstmal durch die Art und Weise, wie wir darüber reden, wir bedienen das so, als ob das viel mehr Menschen wären, die es eigentlich gibt. Das heißt, es stellt auch ein falsches Konzept von, in Anführungsstrichen, den Ausländern in Deutschland dar, weil die sind, der 99,9% der Leute sind überhaupt nicht so.
Mhm.
Deswegen verstehe ich nicht, warum sich Menschen wie diese Meltem überhaupt so davon distanzieren wollen.
I'm sorry, aber die wird doch niemals mit denen auch in eine Sparte gehen.
Genau, also ich kann mir nicht vorstellen, dass jemand Meltem auf der Straße sieht und dann sagt, oh, guck mal, sie ist die Cousine von Talahun.
Ja, nie im
garantiert
Leben.
Nein. Like, nein, niemals. Mm-mm. 100% nicht.
Mm-mm. Auf jeden Fall nicht. Das ist auch nicht gleich sozialisiert worden. Du hast aber von diesen Leuten, die zu dieser Talahun-Gruppe gesteckt werden, kommen aus ganz unterschiedlichen, also aus anderen auch finanziellen Verhältnissen, aus anderen Kreisen, aus hatten andere Struggles.
Alleine, guck mal, du siehst dieses Video von Meltem.
Ja, wie sie redet.
Und alleine, wie sie sich artikuliert.
Ja. Ja.
Zeigt schon, du bist höchstwahrscheinlich nicht in derselben Kategorie wie irgendeiner von denen. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt, was mich daran aufregt, ist, für wen ist diese Distanzierung da?
Warum haben immer nur weiße Menschen das Recht auf Individualität? Wenn irgendein Weißer irgendwas Falsches macht und öffentliches Aussehen erregt, fühlt sich, und ich wette mit euch, keine einzige weiße deutsche Person in diesem Land dazu verpflichtet, sich davon distanzieren zu müssen von der Gesellschaft. Keine Person wird am nächsten Tag rumlaufen und sagen müssen, ja, ich distanziere mich von der und der Person. Und so und so.
I condemn so.
Verstehst du? I condemn so. Niemand fühlt sich davon distanziert.
Aber, ganz kurz, es gab ein paar Videos, als Sylt passiert ist. Ich glaube, Lola Weipert hat ein Video dazu gemacht, dass sie seit so in die Kamera geweint und sich quasi distanziert von Sylt. Also es kommt schon vor.
Also wirklich,
aber ich glaube,
im Vergleich,
dass der Großteil der Leute sich nicht distanziert von Sylt.
Nein, niemand.
Und auch nicht
also
den Zwang
niemand.
Fühlt, weil sie sich halt denken...
Den Druck... Das, also, du, auch die Gesellschaft drängt dich doch nicht dahin, dass du dich da. Sobald aber irgendeine nicht weiße Person, sei es ein Kanake, sei es eine schwarze Person, sei es eine Sachsen Person, sei es eine Sinti-Roma-Person, irgendjemand irgendwas macht, fühlt sich die Person, die selber davon von dieser Gruppe, Menschengruppe betroffen ist, direkt dazu verpflichtet und wird dahin gedrängt von der Gesellschaft, wortwörtlich gedrängt, sich davon distanzieren zu müssen.
In Deutschland gibt es für weiße Menschen sehr viel Individualität.
Ganz genau.
Und für uns im Grunde genommen, wir sind in einem Topf.
Ja, wir haben nicht das Recht darauf ein Individuum zu sein. Und deswegen distanziere ich mich komplett von der Distanzierung.
Aber ist dann nicht vielleicht der Punkt, dass diese Meltem sozusagen so Levels machen möchte, ein verzweifelter Versuch, genau das herzustellen, zu sagen, hey, wir sind immer in einer Schublade und ich möchte jetzt euch den Weißen, ich versuche jetzt gerade für sie zu argumentieren, ich möchte euch Weißen klar machen, es gibt sehr viel Level in unserer Bubble auch. Das, was wir ja auch oft wahrnehmen, ist so, wir sind alle in einer Schublade und vielleicht ist das, was sie ja macht, der verzweifelte Versuch zu sagen, hey, wir sind erstmal nicht alle gleich, wir sind sehr unterschiedlich, kommen aus unterschiedlichen Ländern, unterschiedlichsten Klassen, unterschiedlich ausgebildet, unterschiedlich smart, was auch immer, so wie jede Gesellschaft irgendwie auch ist. Das heißt, wir kritisieren das jetzt, aber vielleicht ist das eigentlich so was Gutes dahinter auch.
Dabei sollte sie aber nicht Vergleiche ziehen mit Faschisten und Radikalisierten, mit Menschen, die, das sind ja quasi junge Kinder, also kleine Kinder, die das machen. Das ist ein komplett falscher Vergleich. Wenn das wirklich so ist, wie du, also wenn sie das so meint, wie du es sagst, sollte sie aufpassen, wie sie das vergleicht, weil das ist komplett unverhältnismäßig. Und dann sollte sie nicht diese bestimmten Gruppierungen auch abwerten, weil das macht sie ganz klar. Also so, du wertest ja wirklich Menschen damit ab, obwohl das ja ihre Realität ist. Und solange sie nicht deine Freiheiten einschränken aktiv, solltest du die einfach machen lassen, wie die wollen und nicht irgendwie abwerten, weil das macht sie ja.
In dem Moment, wo sie so einer ganz kleinen Minderheit wie diesen Talahund so viele negative Stereotype zuspricht,
ganz genau,
die eigentlich von Rechten verwendet werden, ist es nicht so, um bei der These zu bleiben, dass sie negative Stereotype vermeidet. Im Gegenteil.
Sie bedient sie.
Sie bedient sie und sie überspitzt sie noch viel mehr, als dass sie eigentlich da sind. Weil dann jeder Mensch, der sich nicht großartig mit der Thematik auseinandersetzt, sieht, sie macht das alles.
Ja.
Und in der Übersetzung funktioniert es für diese anderen Leute, weil sie mich dann angucken und die erste Frage ist, distanzierst du dich auch von den Talahun?
Verstehst du?
Und wenn ich dann Nein sage, dann stimme ich ja quasi eigentlich allen Stereotypen zu, weil ich dann mich nicht distanzieren möchte.
Und das Gefährliche, wenn Leute sich, wie du gesagt hast, nicht damit auskennen und sich nicht großartig mit der Thematik befassen und dann so eine Meinung sehen, ist das für sie noch mehr Zuspruch, weil es von einer Person kommt, die wie wir aussehen, aus dem inneren Kreis.
Das ist der zweite Punkt eigentlich. Ihr Vergleich hinkt ja auch brutal eigentlich, weil sie in dem Video. Wir spielen euch nochmal den Clip einmal ein.
Wir haben das in so gut wie allen Gruppen. Deutsche, die rassistische Deutsche oder Rechtsextreme kritisieren und sich von ihnen abgrenzen. Wir sehen das bei Muslimen, die sich nach islamistischen Attentaten von Islamisten abgrenzen. Leider denken Menschen sehr häufig in Schubladen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass es bei euch so ist. Es ist auch bei mir so.
Ich will mich von den Talahuns distanzieren.
So wie Deutsche.
So wie Deutsche sich von den Nazis distanzieren, was ja auch nur teilweise passiert. So wie andere
Muslime sich von
den Islamisten oder Islamisten, die islamistische Taten begehen, distanzieren müssen oder distanzieren. Und das sind hinkende Vergleiche, weil das ist so, du stellst so ein paar Jungs vom Hauptbahnhof auf dieselbe Stufe wie Nazis, wie irgendwelche...
Wie Extremisten, wie Radikalisten, wie Faschos
und was auch immer. Und damit bedienst du ja wieder dieses Konzept von dieses problematisch.
Aber das ist so das Möchtegern-Argument von Kennex und Leuten auf ihr, dass sie frauenfeindlich sind. Bruder, geh mal nach Hellersdorf. Guck dir bitte die Zahlen von häuslicher Gewalt an in Berlin. Da hast du Fakten, weißt du, was ich meine? Aber es ist leichter, das halt einfach immer dieses Klischee-Ding auf Frauenfeindlichkeit und unterdrückte Frauen immer auf die Kennex zu schieben. Und damit, du stärkst das, du bedienst das, du machst noch problematisch, du machst so und noch schlimmer.
These 2. Die Debatte um gute Migranten gegen schlechte Migranten ist problematisch, weil sie das Narrativ der Mehrheitsgesellschaft übernimmt, der weißen Mehrheitsgesellschaft, und interkulturelle Solidarität untergräbt.
Ja, diese Debatte oder dieses guten Ausländer, schlechte, böse Ausländer ist reines Gift.
Du bist ja auch in Berlin aufgewachsen. Ja. Wer waren denn die guten Ausländer bei dir? Ich will nicht schießen.
Iraner.
Okay. Es ist so, sag, was ich
Iraner. Iraner, und ganz oft habe ich auch, wenn ich in Talks bin...
Wenn, ganz kurz, wenn ihr Iraner, iranisch seid, Exil-Iraner, whatever,
ich hab viele
es sind keine Shots gegen euch, so, aber, ne? es ist unsere Realität.
In diesen ganzen Talks, wenn ich eingeladen werde und dann so darüber spreche, meine Realität als muslimische Frau mit Kopftuch, gibt es immer mindestens eine Person, die dann so, aber was ist mit den Frauen im Iran? Und dann richtig anfangen zu schießen. Und jedes Mal, ich erinnere mich an das letzte Mal, da war ich mit einer Regisseurin, einer guten Freundin und eine Regisseurin, die hat mich eingeladen. Es ging bei dem Treffen darum, dass wir in den Dialog gehen und Andersartigkeiten und mehr uns in den Dialog gehen, um die Realitäten und mehr Nähe zu finden und bla bla. Und dann kommt dieser Kommentar, ich gucke sie an, ich sage, ey, das ist ein Exil-Iraner, so meinst du? Wir fangen an zu diskutieren. Ich so, ja, diese Realität gibt es, diese Frauen, und ich positioniere mich und solidarisiere mich mit diesen Frauen, dass sie für ihre Freiheiten kämpfen, aber das Problem ist nicht das Kopftuch, sondern das Patriarchat, in dem wir leben, und das Kopftuch wird nur dafür instrumentalisiert, um du bist aber unterdrückt. Und das ist immer diese Exil-Iraner, das ist immer sehr gefährlich und sehr schwierig, mit denen zu sprechen, weil sie so einen bestimmten Hass gegenüber dieser Sache oder gegenüber dem Islam haben, dem was halt passiert ist.
Nur ein kleines Add-on, die meisten Exil-Iraner in Deutschland sind bei der Machtübernahme des islamischen Regimes im Iran geflohen, vertrieben worden und sind in diesem Sinne nach Deutschland gekommen, haben deswegen auch ganz rational nachvollziehbar so einen gewissen Vorbehalt gegenüber
der Religion,
diesem instrumentalisierten Glauben, nämlich dem Islam. Weil sozusagen im Namen des Islam sie als nicht gläubig genug oder gar nicht gläubige Iraner vertrieben wurden. Das ist so ein bisschen das Konzept. Deswegen
heißen die Exil.
Heißen die, sind das Exil-Iraner, weil sie im Exil leben und haben deswegen auch so gewisse andere Positionen gegenüber dem Islam. Und das finde ich aber dann immer interessant, weil das sind sehr oft in meiner Erfahrung, zumindest in München, Iraner Menschen gewesen, die aus sehr guten Haushalten kommen. Ärzte, Kinder.
Ärzte.
Oder haben gewisse, irgendwie Geld war immer da, was auch immer sie ihre Eltern gemacht haben. Das sind sehr oft, nicht in allen Fällen, sehr oft Menschen, die sehr privilegiert sind.
Ja.
Und das zeigt auch, wie vielschichtig eigentlich die Diskussion über gute und schlechte Ausländer ist, weil es eben nicht mehr nur was mit Rassismus zu tun hat, sondern auch mit Klassismus. Klassismus, für die Leute, die es nicht raffen, die Gesellschaft ist nicht irgendwie eine Masse, sondern es gibt Menschen, die sind privilegierter und weniger privilegiert, kommen aus einer bestimmten Klasse, Arbeiterschicht, Akademikerhaushalt oder noch weiter nach oben. Und sehr viele Exil-Iraner kommen eben aus sehr gebildeten Haushalten, haben Geld und haben deswegen auch andere Möglichkeiten, dieser Performance in Deutschland gerecht zu werden. Das heißt, sie müssen nicht irgendwie hustlen, müssen nicht kriminell werden, straffällig, um über die Runden zu kommen, können die Sprache sehr schnell lernen, weil sie sich Sprachkurse leisten können, können aber auch von der Art und Weise, wie sie sich kleiden, wo sie wohnen, ganz anders sozusagen in die Gesellschaft eintauchen als viele andere. Und das betrifft jetzt nicht nur Exil-Iraner, sondern betrifft eigentlich alle Leute, die eben diese Möglichkeiten haben.
Und werden auch von der weißen Mehrheitsgesellschaft mehr mit offenen Armen begrüßt.
Genau, die Original-Arier sind ja Iraner. Das heißt, Deutschland und Iran, ungelogen, Iraner in Deutschland haben eine ganz, ganz privilegierte Position. Und es gibt eine ganz lange Geschichte, ich werde euch da einen Link in die Kommentare packen, wo ihr das alles nachlesen könnt, dass Iraner in Deutschland eine ganz privilegierte Position in Deutschland haben und das auch so gefühlt bei Deutschen unterbewusst drin ist. Die wissen, so, es gibt Muslime und es gibt dann die Iraner davon. Und die haben so ein bisschen schöneren Geschmack, weißt du? Genau, die sind westlicher. Die wirken nicht so ausländisch. Die sind auch ausländisch, aber die wirken nicht so ausländisch. Deswegen, wenn ihr mal irgendwo Fernsehen schaut oder auf YouTube oder TikTok seid und ihr seht dann einen Iraner oder eine Iranerin, die sich zu Sachen äußert, take it with a grain of salt, sagt man auf Englisch so. Müsst ihr ein bisschen drauf aufpassen. Und das sind nämlich sehr oft Leute, die eben genau diese Diskussion dann führen wollen dieses Jahr. Wir sind die Guten und das sind die Schlechten. Und ich störe mich daran zu einem gewissen Maß, weil es eben aus dieser sehr privilegierten Position kommt.
Ja.
Du bist nicht eine von uns. Du bist auf der einen Seite eine von uns, aber du bist nicht eine von uns. Du bist kein Arbeiterkind, du bist nicht im Ghetto.
Ghetto,
du bist nicht irgendwie mit einer Sprache aufgewachsen, die hier
du
nicht akzeptiert wird.
Du hast nicht die Struggles, jedes Mal diese Stimme zu machen bei deinen Eltern, wenn Krankenkasse angerufen hat oder Jobcenter oder so.
So, bei dir sagen die Leute, wenn du ans am Telefon bist, so, oh, schöner Name aus dem Iran, oder? Bei allen anderen sagen die, oh, Allahu Akbar, was ist jetzt? So. You get the point. So.
I get your point.
Und deswegen muss man da sehr aufpassen, von wem das kommt und gerade wenn diese Leute die Diskussion über gute und schlechte Ausländer führen, ist das für mich so wie Rassismus untereinander und nicht so eine intelligente Diskussion über die Probleme in unserer Community. Sondern es ist im Legit einfach so ein nach unten treten. Und das ist, wo ich das Problem sehe, wenn wir untereinander als Ausländer in Deutschland darüber reden, wer ist jetzt gut und wer ist schlecht. Erstmal mit diesen Adjektiven gut und schlecht sowieso nicht.
Bewerten einfach nicht, bewerten.
Genau, und der nächste Punkt ist aber, das machen wir nicht, um unsere Situation als Community zu verbessern, sondern die Leute, die diese Unterteilung machen in die Guten und die Schlechten, machen das nur, um sich selber zu erhöhen. Es hat keinen Benefit außer das, kann mir keiner erzählen. Es ist einfach nur nach unten treten, damit man sich ein bisschen erhöhen kann.
Du
bist Bürger dritter Klasse und der einzige Erhalt von dich als Bürger dritter Klasse ist, damit du Bürger zu vierter Klasse machen kannst. Jetzt kommen wir zur Realität.
You never
Wenn die AfD hier an die Macht kommt.
Wir sind alle raus.
Sind die alle weg?
Auch du.
Ob du jetzt Nirvani, Firuni heißt oder Abu Rakia
oder LVL.
Keiner von uns ist besser als der Nächste.
Mm-mm,
die Nazis wollen alle abschieben.
Vom
das haben
Aussehen
die gesagt.
Vom Aussehen her bist du genauso wie wir.
Tatsächlich, ne? Es gibt es gab ja dieses Geheimtreffen hier in Potsdam, das eine große, was Korrektiv aufgedeckt hat. Und da haben die ja einen mehrstufigen Abschiebeplan vorgestellt gehabt, wo sie gesagt haben, erstmal schieben wir die ganzen Illegalen weg und die Straffälligen und was auch immer. Das heißt, man würde jetzt erstmal on paper sagen, das sind dann die Schlechten, weil sie in unserem Konzept von gut und schlecht in schlecht reinpassen. Aber was die Leute dann überlesen, ist, dass im nächsten Teil
sie dran sind.
Die Guten dann dran sind. Weil die wollen kein Land, wo eine gemischte Gesellschaft da ist.
Nein.
Sondern die wollen ein Land, wo eine homogene deutsche,
weiße Gesellschaft
ist.
Da ist.
Und wenn du Iraner bist, auch wenn du reich bist oder dich gut ausdrücken kannst und auch wenn du dich noch so deutsch in Anführungsstrichen gibst, du wirst nie deutsch sein.
Damit es nicht nur nicht heißt, dass wir einfach nur die ganze Gegend Iraner schießen, dieses Phänomen hast du ja auch in unseren, also in anderen Ländern. Du hast es bei Kurden, du hast es bei Türken, du hast es bei Arabern, du hast es bei Ägyptern. Wir haben Namen, die wir jetzt nicht nennen, auch bei Palästinensern. Dieses Phänomen hast du nicht nur bei Iranern, sondern in allen anderen Gruppen. Bei Kurden, bei Türken, bei Palästinensern, bei Ägyptern. Es gibt immer diese einen wenigen, in allen Minderheiten, die halt das Gefühl haben, da oben gibt es nur einen Platz.
Pick me.
Für einen von uns, deswegen ich.
Genau, und dieses Pick me, die Frage ist ja, an was orientiert sich das Pick me? Und wem möchte ich gefallen?
Der weißen Mehrheitsgesellschaft.
Genau, in unserem Fall jetzt den Deutschen.
Ja.
Und jeder Ausländer da draußen, wenn ihr aus einer bestimmten Nationalität seid, ihr könnt euch sehr gut zusammenreimen, was sozusagen die Pick-me-Variante von euch ist. Wo auch immer ihr herkommt, immer erstmal sozusagen gegen das, in Anführungsstrichen, Problem positionieren, damit man in den Augen der weißen Deutschen als gut dasteht.
Ja.
Das ist das, was zum Beispiel Meltem ja auch macht. Im Grunde genommen ist diese Argumentation nicht für uns. Also sie argumentiert nicht mit uns als sozusagen Migranten
als
in Deutschland,
Community oder
sondern
so,
sie argumentiert für
die Weißen.
Die Weißen.
Ja.
Und das ist ein reines Argument, um weißen Leuten zu gefallen.
Ganz
Weil
genau.
dann Weiße, die sowieso Vorbehalte haben, sagen, ah ja, guck mal.
Die ist toll, die holen wir nach oben.
Die ist super, die Meltem.
Nö.
Ja. Die ist auch eine von denen.
Aber
die redet so wie wir.
Genau.
Und die sagt unsere Punkte.
Ja.
Und wir wollen ja eigentlich für die Diversity, wir brauchen solche Leute.
Ganz genau.
Weil
danke.
Sonst wäre racist.
Das wäre mein Punkt.
Aber wir wollen nur so Meltems bei uns haben. Weil sie ist wie die, aber sie ist nicht richtig wie die.
Das ist mein Punkt, der mich so krass abfuckt, auf den ich auch richtig eingehen wollte. Solche Diskurse, warum ich auch meine, dass sie Gift für uns sind und solche
Haltungen,
ist, weil dadurch, Beispiel jetzt mit meiner Branche, wenn es dann darum geht in der Schauspielerei, wenn die eine Rolle haben für Hijabi, bla 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 bla, holen die dann nicht eine Hijabi-Schauspielerin, die already Hijabi ist? No, die holen sich eine, die zwar so aussieht wie wir, eine, ich sag jetzt mal, ich nenne jetzt keine Namen, aber so eine Gizem, eine Jansu, so die so, weißt du, die so zwar eine, so das Aussehen hat wie ich, Kann aber okay. sich trotzdem, ohne das zu bewerten, sehr frei anzieht und nach den westlichen Vorstellungen
von Freiheit,
genau, yeah. sehr zu dem passt, also eher white passed ist, vom Verhalten her, damit yeah. es nicht so kompliziert ist. Und deswegen ist diese Differenzierung, dieses Gut-Böse, bla bla bla, so krass ein Gift, weil sie auch uns damit, also das vermischt sich mit dieser Möchtegern-Diversität, weil dann können sie sagen, ah, wir sind ja divers, aber die Toa-Alpha-Wahl, die ist uns ein bisschen zu divers. Die ist ja noch okay divers, das passt ja noch in Ordnung. Das ist noch in einem Maße.
Und das ist
in
ja,
weißen Rahmenbedingungen.
Und weil wir vorhin diese Schleife gemacht haben mit den Iranern oder denjenigen, die privilegierter sind, diejenigen, die das machen können, weil sie nicht so konservativ sind, weil sie nicht so religiös sind, weil sie vielleicht mehr Geld haben, weil sie es einfach möchten, sagen, auch wenn sie es wollen. Dadurch, dass wir in derselben Schublade am Ende des Tages sind, wertest du nicht irgendwie, du wertest einerseits dich auf, aber du wertest auch alle anderen dermaßen ab, weil die anderen Leute gar nicht die Möglichkeit besitzen, so zu sein wie du.
Mhm.
Aber du musst dann sein wie du und dann hast du sozusagen eine neue Norm geschaffen, die aber 0% deinem eigenen Leben entspricht. Also sagen wir mal, bei dir jetzt, bei dem Beispiel zu bleiben, diese Frauen normalisieren das Konzept von einer Hijabi-Schauspielerin, die trotzdem vor Kamera Sex hat, küsst, sich frei auszieht, Hijab weg und Mähne raushauen.
Mhm.
So als ob das die Normalität für alle Hijabis in Deutschland
Ganz
sein
genau.
müsste. Und dadurch fühlen sich aber alle, die eben diese Performance nicht leisten können, weil sie einen anderen Zugang zum Glauben zum Beispiel haben, unter Druck gesetzt.
Ja.
Weil auf einmal wird dir in Deutschland vorgehalten, warum bist du nicht so?
Ja.
Und das Gleiche kannst du auch mit allen anderen Varianten machen. Du kannst das mit Männern oder muslimischen Männern in Deutschland machen. Du kannst das mit, wie benimmt sich ein Mensch vor Kamera machen. Du kannst das mit Schülern machen. Warum ist Ali nicht so wie Feridun aus Iran? Warum kannst du nicht so gut lesen wie er? Warum kannst du nicht so smart sein wie er? Warum kannst du nicht die Hausaufgaben so pünktlich abgeben wie er? Oder weil seine beiden Eltern halt nicht Akademiker sind. Weil seine Mutter ist Putzfrau und sein Vater ist Essenslieferant. Das geht einfach nicht.
Weißt du, hast du den Punkt noch gerade angemerkt hast? Ich finde es ja nicht schlimm, wenn du ganz klar thematisierst und immer offenlegst, dass es verschiedene Realitäten gibt von diesen Menschen, dass all diese Menschen Individuum sind und bla bla bla. Weil, also an sich, ne, um noch auf den Punkt von Meltem zurückzukommen, das so zu erklären und einfach zu sagen, ist ja ein Fakt, ne?
Ja.
Dass das einfach so in den Rahmenbedingungen zu thematisieren, zu sagen, ey, wir haben auch das Recht darauf, Individuum zu sein, wir haben auch das Recht darauf, unterschiedlich zu sein. Weil auch weil ganz oft auch diese Kritik an mich herankommt, wegen meinem Kopftuch und so, wie ich es trage, ist ja dann, Frauen, die das dann enger tragen, Frauen,
also
die das
Also man kann
dann,
doch,
hä?
Also man kann es doch ausziehen, so halb.
Nein.
Ist das die Kritik?
Nein.
Ach so.
Dass Frauen, die das halt dann religiös, also anders tragen als ich und eher nicht die Strähnchen zeigen oder nicht den Hals zeigen und so, dass die dann zu mir sagen, ja, durch das, wie die Art und Weise, wie du den Kopf du drehst, kommen andere zu uns und sind so, warum trägst du das nicht irgendwie wie sie? Warum zeigst du nicht mal ein bisschen Strähnchen und bla bla bla? Nur weil das die Kritik
also bist
ist.
Du wie Meltem.
Weil ich, egal, ich wollte es nur anmerken, wenn. Was redest du?
Die ist wie Meltem.
Ich bin nicht wie Meltem.
Du normalisierst Hijab-Dings.
Ich normalisiere gar nichts.
It's a joke.
Nein, ich verstehe das ja. Ich verstehe diese Kritik komplett.
Yeah.
Und ich kann das voll nachvollziehen. Aber die Sache ist ja, was ich quasi tue, was eine Meltem oder diese Girlies, die sich dann so, soll ich jetzt ein Casting haben und sind dann so, okay, soll ich jetzt mir einfach ein Kopftuch anziehen? Weil ich habe das jetzt dabei. Du befasst dich nicht wirklich mit dieser Identität oder mit diesen Identitäten und gibst der nicht die genügende Repräsentation oder die genügende Recherche, weil du einfach so dich an der einfach bedienst.
Du missbrauchst es quasi.
Genau. Du missbrauchst es für deinen eigenen Vorteil. Geile neue Rolle. Geht um Hijab, ja, scheiß drauf. Ich trage gerade zwar
Ja, so aber wie ich das mache,
ist das einfach, dass ich, ich thematisiere immer ganz klar und offen, dass es überall, wo ich arbeite, ich trage ja auch selber, ich bin ja ein laufender Widerspruch in mir selber, ich trage ja selber immer mein Kopftuch. Bei der letzten Folge so, bei der nächsten werde ich das keiner so tragen, so trage ich es so und thematisiere immer, dass wir alle das Recht darauf haben, ein Individuum zu sein und nur weil ich das so trage, habe ich auch ganz oft mit Kostümbildern und Regisseuren und blablabla, ich bin immer so Leute, so wie ich meinen Islam auslebe, so wie ich meine Religion auslebe,
ist nicht repräsentativ.
Ist nicht repräsentativ für alle Muslime der Welt.
Ja.
Und nicht mal für alle Muslime in Deutschland, nicht mal für alle Frauen, also nicht mal für alle Ägypter.
Quasi, der Punkt ist quasi, nur weil eine Person etwas auf eine gewisse Art und Weise macht, ist es nicht repräsentativ für irgendwen anders, der auch nur ansatzweise vergleichbar ist.
Warum? Ja, warum?
Also quasi, um bei dem Thema zu bleiben,
ja.
Nur weil eine Person Pick Me ist und sich besonders nett und brav benimmt, ist das nicht repräsentativ für irgendwen, sondern ist es einfach nur für sie. Das heißt, du sagst quasi, Meltem ist eine Pick-Me und das steht aber auch nur für Meltem und Meltem sollte bei sich bleiben und nicht über die anderen reden.
Basically yes.
Okay, gut.
Einfach, dass wir uns alle auch selber, weil wenn wir das so machen mit diesem Distanzieren und da und immer wir weiter reden und sich uns daran bedienen, dann bedienen wir ja auch dieses fehlende Recht von uns, Individuums sein zu dürfen.
Okay, dann lass uns zur letzten These kommen. Migranten müssen nicht immer zusammenhalten. Konstruktive Kritik und interne Debatten sind notwendig für die Weiterentwicklung der Community.
Ja,
das heißt, eigentlich ist so, das, was Meltem gemacht hat, ist ja quasi innerhalb der Bubble. Oder ihr
das, was sie gemacht hat, ist Hetze, Digga. Das ist was Fitner, was sie macht.
Hallo Meltem?
Entschuldigung.
Aber so Hetze. Das ist ja schon so, es gibt ja auch, und das muss man hier, darf man wahrscheinlich auch sagen, es gibt ja auch in unseren Communities Probleme.
Hundertprozentig.
Sicherlich gibt es bei uns Sexismus, sicherlich gibt es bei uns auch Rassismus. Ne? Also viele Muslime in Deutschland haben auch gewisse Vorbehalte gegenüber
schwarzen Menschen, asiatisch gelesenen Menschen, Sinti und Roma, alles. So.
Es gibt bei uns auch Rassismus.
Wir sind ja auch Individuums, wir haben ja auch unsere
Sollen
Probleme.
Sollen wir sozusagen dann untereinander auch kritisch sein miteinander?
Hundertprozentig.
Und ist das wichtig, um uns als Community auch weiterzuentwickeln.
Hundertprozentig. Also dieses, wir müssen nicht immer zusammenhalten, dem Part bin ich so jein, weil ich es schon wichtig finde, also wenn du dir das Große und Ganze anguckst, das Große und Ganze Bild, die Gesellschaft, diese weiße Mehrheitsgesellschaft, dass man schon unter den Minderheiten, denke ich mir immer so, lass doch mehr zusammenhalten bitte. Ja. Genau weil wir Minderheiten sind. So in die, ja. Lass doch viel mehr zusammenhalten. Also bitte, eigentlich schon will ich gerne, dass die Migranten, ob das jetzt alle Communities oder überhaupt das, die Kanaken in eine einzige Community soll erstmal zusammenhalten alleine und dann sollen alle anderen zusammenhalten. Mhm. So. Weil dann werden wir viel stärker. Aber bei den anderen zwei Unterpunkten, konstruktive Kritik ist sehr wichtig und sie ist wichtig, damit wir uns weiterentwickeln können und sie muss mehr sein. Wir haben letztens eine Folge nur über Kritik gegenüber unserer Community gemacht, Harem-Polizei. Also wir haben ja nicht Angst davor, das Kind beim Namen zu nennen und sagen, ja, wir haben die Probleme. Hundertprozentig. Aber du sollst nicht jemandem sagen, wie er sein Leben zu leben hat. Ah ja, trag mal bitte so. Ah, trink mal keinen Alkohol mehr. Ah, mach mal dies. Also, no front. Mach Leben und Leben lassen. Leb dein Ding. Aber es geht um gesellschaftliche Kritik, also um konstruktive Kritik. Weißt du?
Ja.
So.
Ich glaube, dass dieses Kritik untereinander, das sollte sich an der Norm orientieren. Weil es wirkt missplatziert, wenn in Deutschland, so wie du immer sagst, die weiße Mehrheitsgesellschaft keine Kritik unter sich übt, also sozusagen, ich paraphrasiere es jetzt einfach für die Einfachheit, wenn die Weißen untereinander ihren eigenen Sexismus, ihren eigenen Rassismus, ihren eigenen Klassismus nicht thematisieren, wirkt es auf einmal deplatziert, wenn die Migranten untereinander auf einmal damit anfangen und wir sind so und lass uns unseren Sexismus thematisieren und lass uns jetzt unseren Rassismus thematisieren. Das heißt, es wirkt dann nach außen hin so,
als
boah,
wir alle
guck, wie viele Probleme wir haben.
Und auch Pick Me, guck
und wir
mal,
sind
wie,
so Pick
wie,
Me.
Ja, ja, ja.
Aber die
ja,
Weißen untereinander machen das nicht. Aber gleichzeitig verlangen sie von uns so, jetzt redet doch mal über eure Probleme. Deswegen ist das für mich so, wenn die Gesamtgesellschaft über die Probleme redet, macht es auch Sinn, wenn dann alle darüber reden. Mhm. Wenn die Gesamtgesellschaft es nicht tut, wirkt es komisch, wenn nur wir das machen müssen. Der zweite Punkt ist, alleine die Phrase gute und schlechte Ausländer insinuiert, dass man am Ende des Tages Ausländer ist. Weil die sagen ja nicht die Guten und die Schlechten und dann bist du Deutscher, sondern die sagen der gute Ausländer und der schlechte Ausländer. Das heißt, du bist Kategorie 3, du bist dann oben. Das heißt, du bist wie bei Ryanair, du sitzt hinten, aber vorne. So, du sitzt immer noch nicht vorne. Du bist immer noch auf den billigen Plätzen. Aber das zeigt schon, du wirst immer in dieser Kategorie bleiben.
Du wirst immer, wenn es uns nicht gäbe, dann wärst du der schlechte Ausländer.
Genau. So.
Und nur das, weil es das, halt schlechtere Ausländer gibt als dich in deren Bild.
So, wenn die, wenn die AfD irgendwann mal die sozusagen wirklichen, keine Ahnung, illegalen Migranten oder so abgeschoben hat, wer bleibt dann übrig? Dann sind die guten Ausländer auf einmal die schlechten Ausländer.
So, you're not winning. Ja.
Und ich würde mir halt wünschen, dass diese Kritik, die wir durchaus notwendig haben innerhalb unserer Bubble, nicht in unserer Bubble gefangen bleibt, weil Konzepte wie Sexismus, Rassismus, bla bla bla, sind ja nicht exklusiv für unsere Bubble.
Nein.
Und deswegen, wenn wir gesamtgesellschaftlich alle über Sexismus reden, können wir natürlich auch über den speziellen Sexismus bei muslimischen Familien reden. Wir
können über intersektionellen Sexismus sprechen.
Wir können diese ganzen Themen auch thematisieren. Aber der Anfang sollte bei der Masse passieren und nicht bei der kleinen Minderheit. Lass uns noch einen Tipp am Ende formulieren. Wenn jemand das Gefühl hat, er wird schlecht dargestellt oder er wird sozusagen, er ist jetzt der schlechte Ausländer, weil jemand Pick Me in seiner Schulklasse ist, Studium ist, Arbeit ist, whatever. Welchen Tipp hast du für ihn oder sie? Weil das ist ja, du machst für die Leute, die quasi die Opfer von Pick Me sind, ich habe einen Tipp für die Pick Me's.
Weil du ein kleiner Pick Me bist.
Null. Spaß.
Als Tipp, was ich kann da nur sagen, keine Ahnung, was mir so quasi geholfen hat bei solchen Situationen, wenn so etwas passiert und mir so jemand ein Pick Me einen Job wegnimmt oder so. Mhm. Ich reg mich darüber auf. Du darfst dich darüber aufregen, hundertprozentig. Du darfst das Knopf beim Namen nennen und ich gehe auch ins Gespräch und in den Dialog und sag auch den Leuten, ey, so du bist für die quasi diverse, aber du bist immer noch white oder white pass, deswegen hast du einfach mehr Privilegien als ich, bla 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 bla. Und bleibt bei euch selbst einfach. Macht weiter und bleibt bei euch selbst und beschäftigt euch mehr mit eurer eigenen Identität und seid darauf stolz, ihr seid nicht nur das, weil diese Menschen haben einen inneren Konflikt mit sich selbst und ihrer eigenen Identität, deswegen kompensieren sie das mit auf euch rauftreten. Nimmt das eher als eine Art Blessing, dass ihr das seid und noch mehr. Fertig. Ihr seid the Spice.
Ich habe Mitleid mit den Leuten, die Pygmy-Ausländer sind. Es tut mir wirklich unglaublich leid, weil es mir zeigt, dass ihr euch mit eurer Identität in Deutschland so unwohl fühlt, dass ihr die komplett, alles, was euch eigentlich ausmacht, Sprache, Aussehen, Verhalten,
eure Kultur, Herren,
Kultur, ihr wollt das alles so sehr wegschieben,
ja,
um deutsch zu sein und um eigentlich akzeptiert zu werden. Das heißt, ich habe am Ende des Tages viel Ärger und viel Wut darüber, aber am Ende des Tages viel mehr Mitleid, weil es mir zeigt, ihr traut euch eigentlich gar nicht, ihr selber zu sein. Deswegen ist mein Tipp für alle Pygmies, setzt euch bitte mit euch auseinander, mit dem, was euch als Menschen ausmacht, weil diese Performance als wie so ein Clown, das seid nicht ihr.
So eine Maske, die man sich...
Wie so eine Maske, weil am Ende geht ihr nach Hause, ihr guckt in den Spiegel, ihr seid nicht...
Ihr seid nicht Sebastian oder Lisa.
Und ihr werdet nie Sebastian und Lisa sein.
Nein.
I'm sorry. Es ist
auch
eine harte Wahrheit.
Auch wenn du dir die Haare blond färbst und die Kontaktlinsen.
Und wenn du noch so nett redest und wenn du dich noch so brav benimmst und wenn du noch so gerade da sitzt in der Arbeit, du wirst deswegen nicht auf einmal einer von denen sein. Es ist eine harte Realität, aber ich glaube, es ist die Realität, in der wir leben. Und lieber als Gemeinschaft sozusagen versuchen, okay, wie können wir für uns alle die Situation verbessern und weniger in diesen Konzepten von Ausländer, nicht Ausländer, Deutsch, nicht Deutsch, Deutsch genug, nicht Deutsch genug denken, als untereinander zu versuchen, ja, aber ich bin doch der bessere Ausländer, ich will den Platz an der Sonne. Weil damit helfen wir keinen und wir werden nicht mehr Plätze an der Sonne schaffen, indem wir uns gegenseitig immer rausschubsen aus dem Platz aus der Sonne.
Und das ist auch voll die Sabotage von oben, das ist voll die Sabotage von der weißen Mehrheitsgesellschaft, weil wir wirklich damit glauben, dass es ja nur einen Platz oder diese wenigen Plätze da oben gibt, dass wir uns untereinander bekämpfen und bekriegen und je mehr von uns quasi in Anführungsstrichen jetzt metaphorisch gesprochen sterben und wir noch mehr von uns ausnocken, desto mehr Platz ist für die Weißen da oben frei.
Bravo. Wenn euch die Folge gefallen hat, erstmal, Toa, wieder mal danke.
Ich küsse dein Herz.
Hallo. Hallo, ich hab's nicht angefasst. Kamera zoom drauf. Ich hab mich angefasst. Es war ein bisschen, ihr habt gemerkt, da war viel aufgestaute Energie in dieser Diskussion.
Aber Mitleid auch, wallah.
Ja, ich, am Ende tut's mir leid für die Leute, weil ihr lebt nicht eure Wahrheit.
Ihr traut euch das
nicht. Wenn ihr das gefühlt habt, jetzt habe ich den genialsten Call to Action für euch, bitte lasst ein Like, klar, supportet, 5 Sterne, abonniert den Kanal. Aber schreibt mir am liebsten einfach eure Erfahrungen in die Kommentare, wie ihr das wahrgenommen habt, ob ihr dieses Phänomen Pick-Me-Ausländer irgendwie auch in euren Kreisen kennt und wie ihr damit umgeht, was ihr von solchen Leuten haltet. Und wenn ihr mal Pick-Me-Ausländer oder Ausländerin wart und jetzt auf der eure Wahrheit gefunden habt,
jetzt könnt ihr euch outen.
Find your truth, kommentiert auch. In diesem Sinne, danke, dass ihr zugehört habt. Das war Was würde Baba sagen? Redaktion und Moderation: Marcel Nadim Aburakia und Franziska Wachholz. Kamera: Safa! Ich hab ihn genannt. Das Ganze ist ein Format von Funk und dem RBB, produziert von Kanak Film in Person von Yelda Türkmen und Markus Heidmeier. Beim RBB sind die Redakteure Polo Türk und Klaus Schwartau.
Ah, Junge, ich hab meine Queen geblandet.
Hi, ich bin Yves, ich bin Journalist und ein extrem durchschnittlicher Schachspieler, aber ich liebe Schach.
Ich habe auch ehrlich gesagt gar keine Strategie gerade.
Ihr müsst euch das so vorstellen. Wenn ich mal 5 Minuten Zeit habe, dann hänge ich nicht auf Insta, sondern ich baller eine Runde Blitzschach auf dem Handy.
Und Schwarz gibt auf. Stark. +6 Elo-Punkte.
Und seit ich an diesem Podcast über den größten Skandal in der Schachgeschichte arbeite, lebe ich quasi meinen Traum. Ich darf mich jetzt nämlich nicht mehr nur von irgendwelchen Cacks im Internet abzocken lassen, sondern auch von richtigen Pros. Und alles nur, weil das hier passiert ist.
Das ist eine unglaubliche Sensation.
Oh my gosh, we have a tweet?
Das hat er noch nie gemacht und Carlsen ist der beste Spieler der Welt.
What happened? Did Carlsen resign?
Can you confirm or not confirm that it has to do with suspecting him of cheating?
I will not comment on that.
Das Schachdrama. A.K.A. Magnus Carlsen vs. Hans Niemann, a.k.a. dieser angebliche Betrugsskandal, bei dem angeblich Morsener Analperlen im Spiel waren. Wahrscheinlich habt ihr davon gehört. Wenn nicht, kommt hier die Kurzzusammenfassung von ChatGPT als Haiku.
Niemann schlägt Carlsen. Verdacht auf Betrug entsteht. Schachwelt in Aufruhr.
Es war jedenfalls ein Riesending. Und uns, also meinem Team und mir, war sofort klar, dass wir dazu irgendwas machen müssen, bevor sich Netflix oder sonst irgendwer die Rechte sichert. Und dann sind wir quasi direkt mit einem Körper rein in diese schwarz-weiß karierte Welt. Und je tiefer wir rein sind in das Rabbit Hole Schach, umso klarer ist uns geworden, dass es noch so viel mehr über Schach zu erzählen gibt, als wir anfangs gedacht haben. Weil der Schachhype ist real. Und was hier in den letzten Jahren abgeht, ist einfach nur wild.
Oh my goodness, I fell for a trap against the bot.
Ja, da ist das Bot, da ist das Bot.
Völlig egal, ob ihr noch nie Schach gespielt habt oder seit Jahren drin seid im Game.
Chess speaks for itself.
Abonniert mal ganz dringend diesen Podcast, weil ohne SpielpartnerInnen geht natürlich gar nichts im Schach. Und glaubt mir, ihr wollt wissen, was hier abgeht. Das Ding heißt Gambit. Schach, Hype und Millionen. Hat 4 Folgen und ist ein Podcast von Funk. Ab Donnerstag, 30. März bei Spotify, Apple Podcast oder wo ihr sonst eure Podcasts hört.
What is going on? Is this a movie? Are we living in a reality show? Like, what's happening? This is crazy.